Als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedete, versprach er, den Heiligen Geist zu schicken. Er würde sie nicht verwaist zurücklassen. Und an Pfingsten, damals und heute in Israel noch ein Erntefest, erfüllt sich diese Verheißung. Lukas schildert das in der Apostelgeschichte. Wir haben den Text gerade gehört. Und er versucht, dieses machtvolle Ereignis und dieses geheimnisvolle Ereignis irgendwie in Worte zu fassen. Ein mächtiges Rauschen wie von einem gewaltigen Sturm. Oder so etwas wie Feuerflammen setzte sich auf die Köpfe der Jünger. Und sie fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Und wurden verstanden. Und es war die Geburtsstunde der Gemeinde. Richtiges Feuer hab ich euch nicht mitgebracht, aber Kerzen. Vielleicht hat ja schon die eine oder der andere gedacht, jetzt hat sie sich aber in der Jahreszeit vertan. Es ist doch gar nicht Advent, sondern Pfingsten. Genau, aber da geht es ja auch um Feuer. Und ich habe mal so in meinem Haushalt gestöbert und habe ganz viele unterschiedliche Kerzen gefunden. Da gibt es so dünne, lange oder so große, dicke. Okay, die waren nicht aus meinem Haushalt. Aber so kleine, knubbelige, schlanke, welche, die schon angebrannt sind oder schon ein Stück heruntergebrannt sind. Einige, die noch ganz neu sind, manche ganz frisch aus der Verpackung und andere waren auch schon ein bisschen angestaubt. Eine bunte, vielfältige Kerzenschar sozusagen. So wie wir eine bunte, vielfältige Gemeinschaft sind. Ganz unterschiedlich. Ich werde nachher noch einmal auf diese Kerzen zurückkommen. Ich vermisse dich jetzt schon. Das haben wir bestimmt schon mal gesagt, wenn wir einen lieben Menschen verabschieden mussten. Ja, da spürt man, der Mensch ist noch da, aber man weiß gleich, ist er weg. Und das Vermissen fängt schon an. Und was vermisst man denn so? Das gemeinsame Reden, das gemeinsame Lachen, das gemeinsame Unternehmen. Oder einfach auch miteinander da sein, schweigen, was einfach gemeinsam erleben. Der andere ist da, ich bin nicht allein. Auch die Jünger müssen von Jesus Abschied nehmen. Und sie sind traurig, weil Jesus weggehen wird. Und indem er das ausspricht, fangen sie schon an, ihn zu vermissen. Ich lese den Predigttext aus Johannes 16, die Verse 5 bis 15. Und Jesus sagt da zum Abschied, aber jetzt gehe ich zu dem zurück, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. Stattdessen hat euch das, was ich gesagt habe, mit Traurigkeit erfüllt. Doch glaubt mir, es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Ihre Sünde besteht darin, dass sie nicht an mich glauben. Die Gerechtigkeit erweist sich dadurch, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und das Gericht werden sie daran erkennen, dass der Fürst dieser Welt schon verurteilt ist. Ich hätte euch noch so viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht tragen. Wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern euch nur sagen, was er gehört hat und euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er euch verkündigt, hat er von mir empfangen. Alles, was der Vater hat, gehört ja auch mir. Deshalb habe ich gesagt, was er euch verkündigen wird, hat er von mir. Wir vermissen dich. Jesus erkennt die Stimmung seiner Jünger und bringt sie auf den Punkt. Ihr seid mit Traurigkeit erfüllt. Genau. Und auch deswegen werden die Jünger Jesus vermissen, weil er immer genau wusste, wie es ihnen ums Herz war. Er hatte sie immer verstanden. Und deshalb vermissen sie ihn jetzt schon, als er nur seinen Abschied ankündigt. Sie werden seinen Durchblick vermissen, wenn sie selbst gar nichts mehr kapieren. Sie werden sein machtvolles und heilvolles Handeln vermissen, wo sie nur Krankheit und Katastrophen sahen. Und sie werden seine verlässliche Freundschaft und Zuneigung vermissen, die nicht wackelte, wenn sie selbst grob und egoistisch waren. Ja, sie vermissen Jesus jetzt schon. Und wir? Vermissen wir Jesus nicht auch irgendwie und sind hin und wieder ein bisschen neidisch auf die Menschen, die ihm so hautnah begegnen konnten, die ihn anrühren, seinen Mantelzipfel packen, ihn persönlich um Heilung anflehen konnten? Und wünschten wir uns nicht auch manchmal, wir könnten uns einfach in einen Flieger setzen, nach Israel fliegen und Jesus ganz persönlich um Beistand und Hilfe angehen? Also mir kommen solche Gedanken schon manchmal. Den Jüngern damals gibt Jesus eine seltsame Antwort. Und heute gilt sie immer noch, auch für uns. Doch da. Es ist das Beste für euch, wenn ich fortgehe. Denn wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Das ist die Begründung. Jesus wird zu Gott zurückkehren und das ist das Beste für euch. Das ist gut so, sagt er. Es ist gut, weil er seine Leute nicht alleine lässt. Er zieht sich ja nicht vornehm in himmlische Gemächer zurück, um möglichst nichts mehr von dem Schlamassel auf dieser Welt mitzubekommen, sondern er kehrt zum Vater zurück und schnürt sogleich ein Paket sozusagen, ein großes Paket für seine Jünger. Er sendet den Beistand, den Anwalt, den Tröster, den Fürsprecher, den Helfer. Man kann so unterschiedliche Worte dafür nehmen. Und das ist der Heilige Geist. Und der hat dem irdischen Jesus sogar etwas voraus. Er kann nämlich zur gleichen Zeit an unterschiedlichen Orten sein. Jesus war immer nur an einem Ort, in Jerusalem oder in Jericho. Deshalb ist es gut, dass Jesus geht und der Geist kommt. Der Tröster, der Anwalt kann überall zugleich sein. In einem Krankenhaus in Gelsenkirchen und in einer Gefängniszelle im Iran. In einem Gottesdienst in Bangladesch. Und in einem Klassenzimmer in Bur. Zu Pfingsten schickt Gott den Heiligen Geist. Und nach 10 Tagen ängstlichem Warten kommt das himmlische Paket an. Der Geist erfasst die Jünger und verändert alles. Und diese Rede von Feuerflammen und mächtigem Sturm lässt uns nur so ein bisschen ahnen, wie machtvoll Gottes Geist wirkte. Alles wurde anders, die Angst war weg, Begeisterung war da. Ängstliche Menschen standen auf und redeten. Verzagte fanden Mut, Gleichgültige erfasste Leidenschaft. Und endlich begreifen sie, Jesus ist ja gar nicht weg. Er ist ihnen ganz nah, mit seiner Kraft, mit seinem Geist. Eigentlich ist er ihnen jetzt näher als vorher. Und beim Abschied kündigte Jesus den traurigen Jüngern nicht nur an, dass er den Beistand schicken wird, er erklärt ihnen auch, wie er wirken wird. Er wird euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Er wird euch verkündigen, was die Zukunft bringt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen. Das sind so die Kernsätze aus den Versen 13 bis 15. Und Jesus sagt damit seinen Jüngern, der Geist der Wahrheit bringt mich euch näher, als ich es jetzt bin. Das, was ihr jetzt schon zu vermissen meint, werdet ihr gar nicht vermissen. Ihr werdet es auf eine andere Art, auf eine innere Art haben. Und eure Sehnsucht danach, mit mir zusammen zu sein, wird er stillen. Denn der Tröster, den ich euch sende, der schöpft ganz und gar aus dem, was ich bin und was zu mir gehört. Ja, er lässt euch Seiten an mir entdecken, für die ihr jetzt noch gar keine Augen habt. Er macht euch überhaupt erst verständlich, was ihr all die 3 Jahre mit mir erlebt habt. Er bringt mich für euch erst so richtig zum Leuchten. Das meint der Satz, er wird mich verherrlichen. Der Heilige Geist ist kein Konkurrent von Christus, sondern einer, der uns Christus lieb macht, ihn in unserem Herzen zum Leuchten bringt. Der Heilige Geist zeigt uns erst wirklich, wie wunderbar Jesus ist. Und Jesus meint, ihr müsst auch nicht traurig sein, weil ihr mein machtvolles und heilvolles Handeln vermisst. Mein Geist wird nun in und durch euch machtvoll und heilsam wirken. Ihr müsst auch nicht traurig sein, weil ich euch nicht mehr mit Gleichnissen die schwer verständlichen Dinge dieser Welt erkläre und der Welt Gottes. Mein Geist wird euer Lehrer sein. Euer ganz persönlicher Coach, einer, der immer an eurer Seite sein wird. Er wird euch anleiten, in der Wahrheit zu leben. Er wird euch helfen, immer mehr zu verstehen, wer ich bin und was ich will. Und er wird die Verbindung zwischen euch und mir immer fester knüpfen. So weit, so gut. Aber es bleibt ja eine Frage, wie können wir denn diese Wirklichkeit des Heiligen Geistes konkret erleben? Denn das, was ich gerade geschildert habe, das entspricht ja nicht immer unserer Erfahrung. Unser Alltag, da ist es manchmal ziemlich zäh und mittelmäßig und manchmal so wenig von der Kraft und Inspiration des Geistes zu spüren. Wie kann der Heilige Geist ganz praktisch unser Coach, unser Lehrer werden? Ich möchte einen Aspekt herausgreifen. Es gäbe sicherlich viel dazu zu sagen. Gottes Geist als unser Lehrer. Wenn wir etwas lernen, dann bedeutet es zu einem großen Teil, etwas zu üben. Gottes Geist will uns den Weg der Wahrheit führen, ganz und gar. Und dabei geht es jetzt nicht um schwierige Theorien und Weltanschauungen, sondern um die Beziehung zu Jesus. Denn er sagt ja, ich bin die Wahrheit. Es geht darum, sein Wort zu studieren, sein Leben zu meditieren, Raum in uns offen zu halten, in den hinein Gottes Geist sprechen kann. Oft sind wir Gott gegenüber so redselig. Wir schütten unser Herz aus, lassen unsere Sorgen raus, bedanken uns für Gutes und bitten für reichlich weiteres Gute. Ja, wir loben Gott mit Worten und Liedern, aber so oft hören wir nie auf zu reden. Wie wollen wir da auf Gott hören? Wie wollen wir verstehen, was Gott will, wenn wir niemals schweigen? Neulich las ich eine Geschichte von einer Frau Schnattermann, die bereits morgens ihre Freundin mit einem Telefonanruf beglückt und mit Worten überschüttet. Die nächste war die Nachbarin im Treppenhaus. Frau Schnattermanns Redeeifer fand weitere Opfer im Laufe des Tages. Immer redete nur sie und nie ihr Gegenüber. Doch eines Tages bekam sie Halsweh. Sie konnte nicht mehr sprechen und musste schweigen und zuhören. Und plötzlich konnten die anderen mal was erzählen. Und sie musste zuhören. Und sie stellte ganz erstaunt fest, dass andere auch interessante Dinge zu erzählen wussten. Und das wollte sie sich merken, auch wenn sie selbst wieder reden konnte. Es geht ja nicht darum, dass wir Gott nicht sagen sollen, was uns bewegt. Aber wenn wir mit in einem Gespräch sind, dann müssen wir auch mal zuhören. Denn Jesus hat tatsächlich auch was Interessantes zu erzählen. Sogar Wichtiges, Lebenswichtiges. Und in seinem Wort können wir entdecken, was er wollte, wie er fühlte, was er sagte. Und wenn wir wirklich darauf hören, hilft Gottes Geist uns, es zu verstehen, mehr und mehr. Okay, ja, fällt mir gerade so ein Vergleich ein, dass wir auch so vom Geist Gottes auf die Stimme des Geistes Gottes hören, aber nicht auf diese, die wir da gerade gehört haben. In Vers 13 hieß es, wenn dann jedoch der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Vielleicht kriegen wir auch manchmal geistliches Halsweh, damit wir mal still sind und zuhören. Aber wir müssen auch nicht unbedingt auf Halsweh warten. Wir können uns auch einüben ins Hören, in die Stille. Üben bedeutet, etwas zu wiederholen. Wir sind ja immer so auf Neues aus. Uns wird schnell langweilig, wenn wir was schon kennen. Aber ohne zu wiederholen, hätten wir weder das Einmaleins gelernt, noch eine Fremdsprache, noch ein Instrument. Beim Wiederholen geht es um Praxis und nicht um Erkenntnis. Was ich einmal verstanden habe, muss ich nicht unbedingt wiederholen. Und Sören Kierkegaard hat mal gesagt, das Wiederholen ist keine intellektuelle Kategorie, sondern eine Kategorie der Beziehung. Und jede tiefe menschliche Beziehung lebt davon, dass es wiederholende Bestätigung gibt. Dem Hochzeitsantrag geht ja in aller Regel eine flammende Liebeserklärung voraus. Und wer nun meint, das würde für die nächsten 50 Jahre reichen, der täuscht sich gewaltig. Es braucht immer wieder diese wiederholende Bestätigung, ich liebe dich, in Wort und Tat. So wird Beziehung gepflegt. Und das lässt sich auch auf unser geistliches Leben übertragen. Wenn wir bestimmte Rituale wiederholen, ein bestimmtes Verhalten einüben, zum Beispiel das Tischgebet sprechen, unsere Zeit im Gespräch mit Gott haben, im Reden und Hören, wenn wir den Gottesdienst besuchen, das Abendmahl feiern, dann sind das solche Orte, wo die Beziehung zu Gott gepflegt wird. Sie wird wiederholend bestätigt und wir bekommen bestätigt, ich bin Gottes geliebtes Kind. Es reicht eben nicht, einmal verstanden zu haben, dass Gott mich liebt und dann hält das für die nächsten Jahre. Nein, das reicht noch nicht einmal für die nächsten Wochen. Unsere Gottesbeziehung braucht die wiederholende Bestätigung und die erfahre ich im Reden mit und im Hören auf Gott. Natürlich bekommen wir durch keine Übungen, durch keine Wiederholungen Gott in den Griff. Wir können ihn nicht zu einem bestimmten Handeln zwingen oder ihm eine geistliche Erfahrung abtrotzen. Aber wenn wir uns nach Gott ausstrecken, und darum geht es bei all diesen geistlichen Übungen, dann tun wir das unter der Verheißung aus Römer 5,5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ich komme noch einmal auf die Kerzen zurück. So viele unterschiedliche Kerzen. Kurze, lange, unverbrauchte, heruntergebrannte, so verschieden. Aber in allen Kerzen steckt ein Docht. Alle sind funktionsfähig. Und der Docht steht für die Beziehung des Menschen, für die Sehnsucht des Menschen nach Wärme und Licht, nach einer heilen Beziehung zu Gott. Auch danach, anderen zu leuchten. Und wir haben ein tiefes Gespür dafür, dass etwas nicht stimmt, wenn der Docht nicht brennt. Dass etwas fehlt, wenn diese Sehnsucht ungestillt bleibt. Und vielleicht kann man es so sagen, alles beten, Bibel lesen, Gottesdienst feiern und so weiter, hilft, dass dieser Docht frei und funktionsfähig bleibt, damit er entzündet werden kann. Kerzen können ja toll aussehen, groß sein, besonders. Aber das Entscheidende ist, dass sie brennen. Keine Kerze kann sich selbst entzünden. Sie braucht Feuer von außen. Pfingsten kam Gottes Feuer vom Himmel. Und seitdem können Herzensdochte brennen. Seitdem gibt es feste, frohe, begeisterte Herzen. Der Heilige Geist will uns anzünden, immer wieder neu, damit Jesus aus uns leuchten kann. Jesus will nicht nur bei uns sein, er will in uns sein. Und dann wird es auch hell in uns und Menschen können das Licht sehen. Das ist das geistliche Leben, wenn Jesus in Menschen zu leuchten beginnt.
Kerzen sind nur Wachs, aber in der Mitte haben sie einen Docht. In der Mitte haben sie die Sehnsucht zu brennen. Auch nicht. Kaputt. Da. Manchmal dauert es ein bisschen. Wir sind Menschen und in unserer Mitte haben wir die Sehnsucht, von Gottes Geist entzündet zu werden. Mit seiner Kraft beschenkt zu werden, seine Liebe zu spüren. Und wir können es üben, dieser Sehnsucht immer wieder Raum zu geben. Und wir können gewiss erwarten, dass Gottes Geist uns neu entzünden wird. Und dass Jesus in und aus uns heraus leuchten wird. Amen.